Ja, wir hatten jetzt 12 Tage lang eine Bibelausstellung bei uns abgestaubt. Und bevor ich hier etwas sage, hätte ich ganz gerne von euch gehört, wie es denn war. Wie war es denn? Viele von euch haben ja auch eine Führung mitgemacht, haben das gehört, gesehen, angefasst. Wie war es denn? Was war euer Eindruck davon? Interessant. Okay. Ja. Gut. Also die Mama daheim, wenn die Kinder aus der Schule kommen und die dann sagen, wie war es interessant, dann was war denn interessant? Was war denn der Hammer? Warum war das der Hammer? Also ein bisschen ins Detail bitte. Was hat euch denn gut getan?
Oh, okay. Viele interessante historische Fakten. Mhm.
Jawohl. Habt ihr das verstanden oben oder soll ich wiederholen? Okay. Gut. Ja. Was für Eindrücke habt ihr noch von dieser Zeit?
Es ist nicht nur uralt, wie es da vorne liegt, sondern es ist auch modern.
Man okay.
Kann auch Smartphone mitlesen.
Jawohl. Das stimmt, ja. Ingrid, du hattest
dich.
Dass da nicht nur tote Bücher da waren,
genau.
Sondern auch lebendige Menschen, die,
die Liebe,
Jesus liebhaben und die Bibel liebhaben. Und, jawohl. Mhm. Jawohl. Ja, gibt es noch Leute, die Eindrücke gerne mitgeben wollen? Ja, Josef. Eine Ziege war es, ja.
Und der Wasser genau. Und er schmeißt einen Stein und dieser Stein fällt wo rein. Der Hirte ist ja sehr aufmerksam. Jetzt merkt er, es hat einen besonderen Ton gegeben. Mhm. Jetzt geht er dem Stein nach. Und wo kommt er hin? In diese Qumran-Höhle. Mhm. Der liebe Gott brauchte keine Wissenschaften, damit er aufgraben.
Jawohl, Dankeschön. Du hast mir auch gleichzeitig den roten Teppich ausgerollt, lieber Josef, denn genau das wollte ich heute aufgreifen. Mich selber hat genau diese Sache ganz neu bewegt. Ich habe ja auch selber mit ein bisschen Führungen machen dürfen bei der Ausstellung und ich war wieder neu fasziniert und auch begeistert von dieser Qumran-Geschichte. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Ich habe das auch als Jugendlicher, als Teenager verschlungen, diese Geschichte. Diese Funde, die da gemacht wurde. Und es ist eine total spannende Geschichte. Es ist eine Abenteuergeschichte. Und ich mache euch Eltern und Großeltern Mut, wenn ihr euren Kindern und Enkeln was Gutes tun wollt, dann kauft euch solche Bücher oder es gibt inzwischen auch Videos davon, von dieser ganzen Sache mit diesen Schriftfunden von Qumran. Und es liest sich wie ein Krimi. wirklich, weil es war sehr spannend. Und davon möchte ich euch heute gerne ein bisschen was zumindest weitergeben. Und zwar Qumran, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, um es zu verstehen, warum das gerade für uns Christen, gerade heute in dieser Zeit, wo es drunter und drüber geht, wo es anscheinend nicht mehr wahr und unwahr gibt, so wichtig ist. Und zwar 1947, das ist das Jahr, als der neue Staat Israel gegründet wurde, wiedergegründet wurde, nach vielen Jahrhunderten, nach Jahrtausenden. Das ist aber auch genau das Jahr, in dem diese enormen, bedeutenden Funde gemacht wurden in Qumran. 1947. Und es ist nicht zufällig, dass das zusammenkam. Es war eine unglaubliche Bestätigung, auch für die Juden, auch diejenigen, die nicht an Jesus glauben, als ihren Messias, aber es war eine unglaubliche Bestätigung, die Gott da seinem Volk gegeben hat, zu sagen, Leute, ich mache mit euch Geschichte. Und diese Geschichte geht weiter, auch heute. Und diese Geschichte, die hat dann nicht 1947 aufgehört mit diesen Funden, sondern diese Geschichte geht weiter, auch heute, hier und jetzt in der Stadt. Und ich hoffe, dass das so ein klein bisschen deutlich wird. Die Wissenschaftler, die Archäologen, die Menschen, die sich mit alten Sachen befassen, die sagen, dass dieser Fund von Qumran wahrscheinlich der bedeutendste Fund im 20. Jahrhundert war. Wahrscheinlich der große Fund, den man überhaupt gemacht hat. Kostbarer, wertvoller, bedeutender wie alle Schätze, die man überhaupt irgendwo entdeckt hatte. Bedeutender als zum Beispiel Tutanchamun aus Ägypten. Bedeutender als die Pyramiden. Ein Fund, wie man ihn bis dahin so noch nicht gemacht hatte. Und der die ganze Menschheit, die ganze Wissenschaft, muss man sagen, zumindest die ganze gottlose Wissenschaft auf den Kopf gestellt hat. Josef hat schon begonnen, das zu erzählen. Es fing mit einem arabischen Hirtenjungen an. Der war nicht mehr ganz so jung, der war 17 Jahre alt. Und er hütete seine Ziegen in der Wüste, und zwar am Toten Meer. In dieser Gegend gibt es ganz viele Höhlen. Und das ist nicht wie bei uns in Deutschland, wenn hier eine Höhle entdeckt wird, dann wird die erforscht, dann wird die zugänglich gemacht, da verlangen sie Eintrittsgelder und alle fahren dahin, Schulausflug und so. Nein, dort gibt es so viele Höhlen, dass das keine Menschen interessiert. Und da klettert auch nicht einfach jeder mal hoch. Manche sind auch ganz unzugänglich an steilen Felswänden. Und so war es auch mit dieser Höhle. Und dieser Hirtenjunge, sein Name Muhammad ed-Dib, der Wolf übersetzt auf Deutsch, er hat eine Ziege gesucht, die ihm davon gelaufen war. Und man weiß es nicht ganz genau, was ihn bewogen hat, aber er hat wohl mit Steinen in eine Höhle reingeworfen. Vielleicht in der Vermutung, dass dort seine Ziege ist, vielleicht aus Neugier. Vielleicht hat er aber auch Schätze gesucht, wer weiß. Denn in Höhlen in der Wüste gab es immer wieder Funde und die Beduinen wussten das, dass man manchmal alte Dinge finden konnte, alte Krüge, was auch immer, und das konnte man dann zu Geld machen. Das haben die Archäologen und die Sammler, die haben sich das gerne dann unter den Nagel gerissen. Und als er so einen Stein reinwirft in diese eine besagte Höhle, dann scheppert es nach Ton. Da zerbrach ein Tongefäß. Und es waren 60 cm hohe Tonkrüge da drin, in dieser Höhle, in die dieser Muhammad ed-Dib hineingeklettert ist. Und in diesen Tonkrügen drin waren alte Schriftrollen. Und die sahen wirklich nicht toll aus. Die waren inzwischen ganz vergilbt, gegerbt, braun, lederig, staubig. Die waren nicht schön. Und der hatte aber von diesen Schriftrollen ein paar mitgenommen in das Beduinenlager. Und die Beduinen haben die angeguckt. Sie konnten sie nicht lesen. Das war eine unbekannte Schrift für sie. Eine Schriftrolle, damit haben die Kinder gespielt und die hat sich in alle Winde zerstreut. Die gibt es heute gar nicht mehr. Die ist da in der Wüste geblieben, auf der Strecke, weil die einfach nicht wussten, wie kostbar das eigentlich ist, was sie gefunden haben. Aber die anderen Rollen, die haben sie mitgenommen und sie haben sie nach Bethlehem gebracht zu einem Schuster. Ich heiße auch Schuster, ich bin stolz darauf. Zu einem Schuster. Und dieser Schuster, der war nicht nur Schuster, der hieß Kando, sondern der handelte auch mit antiken Sachen. Das war so sein Nebengeschäft, sein Dazuverdienst. Und dieser Kandor, der war ein richtig guter Geschäftsmann. Der hat alles zu Geld gemacht, was er irgendwie konnte, und zu richtig viel Geld. Und diesem Kandor haben sie das gebracht und der hat das gesehen und der hat gemerkt, ja, das könnte was sein, für das man einiges Geld verlangen kann. Er wusste aber nicht genau Bescheid. Und er hat den Beduinen gesagt, lass die Schriftrollen hier. Und ich frage dann so einen Bischof, der kennt sich aus mit so alten Schriften. Das wollten sie aber nicht. Die Beduinen haben gesagt, nein, wir kommen wieder, aber wir kommen erst in ein paar Wochen wieder, wir ziehen mit den Herden weiter und das ist ein langer Weg bis zu dir und so weiter, wir kommen dann wieder und dann können wir das machen. Er hat ein paar Fotos gemacht, er hat es dem Bischof gesagt und auch gezeigt und dieser Bischof hat sofort erkannt, auf den ersten Blick, oh, das muss eine alte Schrift sein. Das ist bestimmt ziemlich alt, was da ist. Oh, das muss ich haben. Und es kam dann zustande, dass dieser Deal dann perfekt war und der Kantor, er hat wirklich viel Geld gemacht. Es wurden ja noch andere Höhlen gefunden, insgesamt bis heute ungefähr 12 Höhlen, wo solche alte Schriftrollen in Krügen oder auch ohne Krüge versteckt waren. Und die Beduinen haben viele von diesen Höhlen auch geplündert erstmal, bevor dann überhaupt die Antiquitätenbehörde kam oder das Militär kam und da die geschützt haben, beziehungsweise in der richtigen Art und Weise dann ausgeräumt haben. Und dieser Kantor, der ist so reich geworden, dass er später mit einem dicken, fetten S-Klasse Mercedes vorgefahren ist. Ein armer Schuster, der eigentlich gar kein Geld hatte, der war nachher so reich, dass er im Luxus geschwelgt hat durch diese Schriftfunde. Der Muhammad Dib, dieser Hirtenjunge, der hat auch ein bisschen was verdient dahinter, nicht so viel, aber von dem Geld, das er dann gemacht hat mit diesem Fund, konnte er sich dann eine Frau und auch noch eine Kuh kaufen. Also das ist für den rausgesprungen. Es gab auch eine totale kriminalistisch super Geschichte, und zwar diese Rollen. Manche wurden direkt an diesen Bischof verkauft, andere wurden dann wiederum an die Antiquitätenbehörde verkauft, andere Rollen wiederum wurden an Privatsammler verkauft. Und eine, nein, es waren mehrere, nicht nur eine, ich glaube es waren sogar 3 oder 4 Rollen, ich bin mir nicht ganz sicher, müsste ich nachlesen, die wurden an einen Sammler verkauft in den USA. Ein Amerikaner hat die Rollen gekauft und die waren wie vom Erdboden verschwunden, keiner wusste, wo sie sind. Und alle haben sie gesucht, die zumindest wussten, was für Schätze da verborgen sind. Und die haben dann irgendwann mal in einer Annonce, einer Zeitungsannonce in der New York Times eine Anzeige gefunden, dass jemand diese Schriftrollen verkauft. Und daraufhin hat dann die israelische Antiquitätenbehörde diese Schriftrollen aus USA von diesem privaten Sammler dann zurückgekauft. Und sie haben viele Millionen dafür gezahlt. Und diese Schriftrollen kann man inzwischen auch in Israel bewundern. Es gibt ein ganz tolles Museum in Jerusalem, ich war noch nicht dort, aber da ist zumindest auch diese Jesaja-Rolle ausgestellt in Kreisform, in so einem großen Dach von einem Museum. Das sieht aus wie so ein Deckel von einem Krug, den man gefunden hat. Und bei Gefahr, bei Bombenalarm, dann senkt sich das ganze Ding in den Boden ab und ist wie ein Bunker, sodass diese Sachen geschützt sind. Die sind nämlich unheimlich kostbar und wertvoll. Aber weshalb? Weshalb sind diese Sachen so kostbar? Und das will ich versuchen, euch heute Morgen ein bisschen zu sagen. Bevor man diesen Fund gemacht hat in Qumran, da waren die ältesten Schriften vom Alten Testament, also die ältesten Schriften vom Alten Testament, die man kannte in unserer heutigen Welt, waren aus dem 10. Jahrhundert nach Christus, also 1000 Jahre nach Christus. Das waren die ältesten bekannten Texte vom Alten Testament. Und alle Bibelkritiker, alle Wissenschaftler haben gesagt, ja, ja, ihr Christen, ihr habt ja leicht reden. Das, was da drin steht im Alten Testament, dass Jesus kommen soll und so weiter, das haben bestimmt später die Jünger hinzugefügt. Ja, das konnte man nicht vorher wissen. Das haben Menschen später dazu geschrieben. Das ist ein Lügenbuch. Das war die Meinung. Und die Christen, die geglaubt haben, die haben geglaubt, aber sie konnten das nicht widerlegen. Ja, weil die ältesten Texte, die waren 1000 nach Christus. Jetzt, durch diese Funde von Qumran, hatte man Texte, die stammen aus der Zeit von 200 vor Christus. 200 vor Christus nämlich lebten diese Sekte, diese Essener in der Wüste und die haben diese Schriften gesammelt, haben sie abgeschrieben. Und als dann die Römer kamen, da wollten sie diese Schätze bewahren. Sie wussten, dass wenn die Römer alles einnehmen, wenn sie alles kaputt machen, werden sie auch diese Schriftrollen kaputt machen. Und diese Schriftrollen waren aber kostbar, das war Wort Gottes. Und diese Essener, sie haben diese Schriftrollen in die Krüge versteckt und in die Höhlen. Und 2000 Jahre sind sie unentdeckt geblieben, hat kein Mensch die angerührt. 2000 Jahre in Höhlen in der Wüste. Das Interessante ist ja auch, stellt euch vor, man hätte diese Schriftrollen 200 Jahre früher gefunden. Nicht erst 1947, sondern vielleicht 1747. Man hätte von der Wissenschaft her, von der modernen Technik her gar nicht gewusst, was das ist, wie alt die sind. Man hätte die gar nicht erforschen können, so wie man es heute tut. Das wäre gar nicht klar gewesen, was für einen Schatz man eigentlich da hat. Ich denke ganz klar, dass es Gott war, der seine Hand darüber gehalten hat und dass genau 1947 diese Sachen entdeckt worden sind. Diese kostbaren Schriftfunde. Und nun kamen die Bücher wie Pilze aus dem Erdboden geschossen mit Verschwörungstheorien. Oh, wer weiß, was in diesen alten Schriftrollen alles drinsteht. Die werden zeigen, dass das alles Verschwörungen waren mit Jesus und mit hin und her. Und wisst ihr, was sie gezeigt haben? Rein gar nichts. Doch, sie haben was gezeigt. Sie haben gezeigt, dass es unglaublich genau überliefert wurde, unsere Bibel. Diese Jesaja-Rolle, die man gefunden hat, die komplette Jesaja-Rolle, da steht der Text so drin, wie wir ihn heute haben. Da gab es ganz kleine Abweichungen, statt ein Punkt ein Komma oder statt Berge stand da Hügel drin, ja. Aber sonst war der Text genau der gleiche. Genau der gleiche Text, den wir heute lesen. Und wenn wir Jesaja aufschlagen, dann lesen wir drin, dass Jesus kommen wird, der Messias wird kommen, er wird leiden, er wird sterben, er wird sein Leben geben. Ja, woher wusste denn Jesaja sowas? Hat er das geraten? Woher konnte er das so genau sagen? Und merkt ihr, auf einmal hatten diese Wissenschaftler, die so ohne Gott argumentiert hatten, ein Problem. Denn diese Texte waren mindestens 200 Jahre vor Christus versteckt worden. Und vom Alter her, diese Jesaja-Rolle ist sogar 700 Jahre vor Christus gewesen. Also ganz nah bei Jesaja dran. Woher konnte ein Jesaja das wissen? Nun, wir wissen es. Gott hat es ihm gezeigt. Und dieser Fund von Qumran, er belegt mit unglaublicher Genauigkeit, dass die Bibel einfach stimmt. Und dass wir in unseren Händen Gottes Wort halten und nicht irgendein Buch und nicht irgendeine Lüge. Das Alte Testament hat über 3000 Prophezeiungen, Dinge, die über die Zukunft gesagt wurden. Und es haben sich von diesen 3000 Prophezeiungen 2700 bis heute erfüllt. Und der Rest wird sich ganz sicher auch erfüllen. Und die Sachen, die im Neuen Testament noch stehen, die auch noch kommen sollen, auch die werden sich erfüllen. Wisst ihr, wir haben ein Buch in Händen, das kann man mit Gold nicht aufwiegen. Und es ist nicht einfach nur ein Buch mit irgendwelchen Buchstaben drin, sondern es ist ein Buch, das den Anspruch hat, Leben zu bringen. Es ist ein Buch, das den Anspruch hat, dich und mich zu verändern. Ja, wenn wir es lesen, dann müssen wir nicht so bleiben, wie wir sind. Dann dürfen wir uns ändern. Denn dieses Buch, es ist ein Spiegel. Wer da hineinguckt, der lernt auch erstmal sich selber kennen. Wer bin ich eigentlich? Und wie sollte ich mal über mich selber nachdenken? Warum lebe ich eigentlich? Woher komme ich? Was für einen Sinn hat dieses Leben? Und wohin gehe ich? Was für eine Zukunft gibt es? Diese Sachen beantwortet die Bibel ganz klar und deutlich. Ich hatte stillschweigend gehofft, dass kein Putzdienst meine Deko hier wegnimmt. Das Ding ist vertrocknet. Und Rudi hat ja den einen Bibelvers vorgelesen, der auch Grundlage meiner Predigt heute sein soll, nämlich diesen einen Vers aus Jesaja 40, Vers 8, das Gras, es verdorrt, die Blume, sie verwelkt. Und die Bibel sagt uns, und genauso sind wir auch. Unser Leben geht dahin wie ein Hauch, steht es da, wie ein Hauch, weg ist es. Und da kommt der Putzdienst und räumt es weg. So sind wir Menschen und wir erleben das immer wieder. Und es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Denn die Bibel sagt noch was anderes. Die Bibel sagt aber, dass wir ewig leben als Menschen, obwohl unser Leben auf dieser Erde vergänglich ist und kaputt geht. ist unser Leben trotzdem ewig. Die Frage ist nur, wo verbringen wir die Ewigkeit? Und da ist die Bibel ein Schatz, denn die Bibel lässt uns nicht im Regen stehen. Die Bibel sagt nicht einfach, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, du gehst auch dahin, tschüss, mach's gut, das war's. Leb so intensiv du nur kannst, weil später ist alles aus. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, denke mal drüber nach, dass du sterblich bist und vergänglich. Und dann werd klug. Und die Bibel sagt dann auch, dass wir einen Riesenschatz haben, es ist leer, dass wir einen Riesenschatz haben, wenn wir Jesus haben. Dann haben wir das gefunden, wovon auch diese alten Bibeln hier so hinter mir schon über Jahrhunderte gezeugt haben. Dann haben wir das gefunden, was schon Millionen von Menschen gefunden haben und wofür Millionen von Menschen schon gelebt haben. Nämlich nicht umsonst, nicht um zu vergehen, sondern um in Ewigkeit, in Herrlichkeit mit Jesus zu leben. Jesaja 40, Vers 8. Ja, nichts als Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt und die Blumen verwelken. Aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Für immer und ewig. Es haben schon viele Menschen versucht, die Bibel, dieses Wort Gottes, auszurotten, zu verbrennen, kaputt zu machen. Die Christen zu verfolgen, selbst heute noch. Das ist ein großes erklärtes Ziel der muslimischen Welt. Muslime kämpfen gegen Christen. Das ist so. Das steht auch im Koran drin. Weil Christen den falschen Glauben haben. Und es gibt nur einen Glauben, der rettet. Ja, das glauben wir auch. Wir sagen, es gibt nur einen Glauben, der rettet. Und das ist die Wahrheit, die wir hier drin finden. Und es ist der Glaube an eine Person, nicht an ein System, nicht an eine Theorie, sondern es ist dieses Wort, das Fleisch geworden ist, das Mensch geworden ist. Dieses Wort, es ist nicht einfach nur ein Buch, sondern dieses Wort, wir sehen es auch, indem wir Jesus ansehen. Denn wir lesen ja gerade im Neuen Testament das Wort, es wurde Fleisch, es wohnte unter uns, er lebte unter uns, wir haben es gesehen, wir konnten es anfassen. Und es war eine Herrlichkeit. Es war schön, wir haben es gebraucht, bitter nötig für unser Leben. Das Wort Gottes, es bleibt in Ewigkeit. Wenn wir als Menschen darüber nachdenken, was alles so vergeht, was alles so kaputt geht, dann müssen wir zu dem Schluss kommen, eigentlich alles. Letzte Woche hat mir Noah gesagt, Papa, ich will mal einen 100-Euro-Schein finden. Meine Kinder, die finden wirklich Münzen überall, wo sie hingehen. Ich weiß auch nicht, wie sie das machen, aber die sehen das immer. Es ist faszinierend. Papa, ich will mal 100 Euro finden. Sage ich, oh, das will ich auch. 100 Euro, es ist gut. Aber der sie verloren hat, der hat sie nicht mehr. Dem sind sie aus der Tasche gefallen und das war's. Weg war's. Ja. Oder stellt euch vor, da kommt so eine Inflation. Viele von uns kennen das nicht, aber manche Ältere wahrscheinlich noch. Oder Leute vielleicht auch aus Russland, aus Rumänien. Ja, plötzlich musst du Tausende, Millionen anschleppen, damit du überhaupt irgendwas kaufen kannst. Und von einem Tag auf den anderen heißt es, das Geld kannst du gerade, wir haben jetzt neues Geld. Ja, da kauft man halt Häuser, weil ein Haus geht nicht so schnell kaputt wie Geld. Guckt euch mal um, wie schnell Häuser kaputt gehen. Auch in Deutschland. Ach, Häuser gehen kaputt. Ah, Gold. Gold, das hält sich ja. Ja, es hält sich, aber vielleicht nicht in deiner Tasche, vielleicht bei jemand anderem. Auch das ist vergänglich. Und die Bibel selber sagt, es wird der Tag kommen, wo Gott selbst das Gold und diese ganze Welt und alles sich auflösen wird. Jedes Teilchen wird kaputt sein. Es wird nichts mehr Bestand haben. Aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Nein, nicht diese Bibel. Das ist auch nur Papier, geht auch kaputt. Aber Gottes Wort, was er gesagt hat, das bleibt. Ja, jetzt brauche ich euch eigentlich nur fragen, ja, was lohnt sich dann, dass wir es leben sollen? Wofür sollen wir leben? Vielleicht sollten wir das so machen wie die Bibelschüler. Menschen sein, die voller Wärme sind, weil sie Gottes Wort kennengelernt haben, weil sie Jesus persönlich kennengelernt haben und weil dieses Buch nicht einfach nur ein Buch geblieben ist, auch nicht einfach nur ein faszinierendes, kostbares Buch geblieben ist, sondern weil dieses Buch dann mein Buch geworden ist, mein Leben geworden ist. Ich denke, dass keiner von uns sagen kann, ich habe die Bibel schon genug gelesen. Ich kenne sie in- und auswendig. Da braucht mir keiner mehr was sagen. Gibt es nichts mehr Neues zu entdecken, da gibt es nichts mehr für mich zu lernen, ich weiß schon alles. Es ist ein Buch, das man sein ganzes Leben lang lesen kann, studieren kann, leben kann. Es ist so einfach, dass Kinder es verstehen. Meine Kinder begreifen ganz viel daraus. Und es gibt Theologen, die sich die Köpfe einschlagen mit diesem Buch und es immer noch nicht verstehen. Eine einzigartige Botschaft. Hier in der Bibel finden wir Gott. Hier in der Bibel finden wir Jesus, der der einzige Weg zu Gott ist. Hier in der Bibel finden wir aber auch, wer wir selber sind und was wir zu tun haben als Menschen, wie wir leben können, richtig leben können. Jesaja 40, Vers 9, das ist der nächste Vers, der kommt gleich nach diesem Gottes Wort bleibt ewig. Da heißt es dann, steig auf einen hohen Berg, Jerusalem. Du hast eine gute Nachricht zu verkünden, Berg Zion. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Ruf laut und scheue dich nicht. Sag den Städten im Land Juda, seht, da kommt euer Gott. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit sich, sein Volk, das er sich erworben hat. Es geht vor ihm her. Dieser Tag wird kommen. Dieser Tag wird kommen, wo Gott mit seinem Volk kommt. Und wo es in alle Welt hinausgerufen wird, der Herr kommt. Mach deinen Weg, mach die Hügel eben. Und sie werden eben werden. Das Wort Gottes wird sich erfüllen. Punkt für Punkt und Strich für Strich. Jedes einzelne Wort. Und es wird sich auch mit uns ganz persönlich erfüllen. Rudi hat vorhin erzählt von Zweifeln, dass er manchmal Zweifel hat, soll das wirklich so sein? Kann man das so glauben? Kann man das so wissen? Ja, man kann es. Wenn in der Bibel drin steht, dass ich zu Gott beten kann, mit ihm reden kann und ihm sagen kann, Gott, ich bin ein Sünder. Mein Leben ist kaputt und ich lebe nicht richtig. Bitte vergib mir. Danke, dass du mir durch Jesus vergeben hast. Er ist für mich gestorben, für meine Schuld. Danke, dass du mich reingewaschen hast. Da ist auch kein Tüpfelchen mehr, was irgendwie fehlt. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Ich bin dein Kind. Dann dürfen wir wissen, dass das stimmt. Denn Gott hat dieses Versprechen gegeben, hat gesagt, jawohl, du gehörst zu mir. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich gebe dir Zeugnis. Du wirst wissen, dass du mein Kind bist, auch wenn Zweifel kommen. Ich werde dich mit offenen Armen erwarten, wie der Vater den verlorenen Sohn. Ich werde die Tränen abwischen. Ich werde keinen Tod mehr zulassen. In meiner Herrlichkeit wird nur Jubel und wird nur Freude sein, wird nur Glück sein. Die Bibel, sie ist das größte Dokument der Menschheit und sie will geöffnet werden, sie will gelesen werden. Ich mache euch Mut, lest die Bibel, lest sie immer wieder. Und sie will auch geglaubt werden und damit gelebt werden, denn nur ein lebendiger Glaube ist ein echter Glaube. Ich möchte euch Mut machen, dieses Wort Gottes als einen kostbaren Schatz zu umarmen Und vielleicht erinnert sich jetzt der eine oder andere an unseren letzten Gemeindebrief. Da war ein kleines Bild hinten eingefügt auf der Geburtstagsseite. Und das war ein aufgeschlagenes Buch, ein Bibelbuch. Und das war so toll gemacht, dass dieses Buch quasi einen Menschen umarmt hat. Das Buch hat den Menschen umarmt, nicht der Mensch das Buch. Diesen Anspruch hat die Bibel, dass sie dich und mich umarmt. Dass diese Wahrheit in unser Leben hineinfließt und dass es uns zu neuen Menschen, zu veränderten Menschen macht. Ich möchte euch das mitgeben. Und ich möchte euch noch ein paar Verse lesen. Aus einem Psalm, der das auch nochmal zusammenfasst. Und zwar Psalm 19. Vielleicht stehen wir dazu auf und damit schließe ich dann auch gleichzeitig meine Predigt. Da heißt es in Psalm 19, ein Psalm von David vorzusingen. Auch hier wird gesungen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag, er sagt dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme und trotzdem. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Gott, er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Gewaltig, das hat Gott gemacht. Und jetzt kommt dieser kostbare Schatz, das Wort Gottes. Das Gesetz des Herrn, es ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und es macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und sie erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und sie bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigsein. Psalm 90, okay. Wir sind spontan, wir machen das gerne. Ja, das haben wir. So, für das Geburtstagskind, Psalm 90. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich. Unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern.